Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Seit 2001 gibt es das Filmfestival Go East und es blickt regelmäßig auf das Filmschaffen Osteuropas. In der kommenden Woche beginnt in Wiesbaden eine neue Ausgabe von Go East. Und was diese Ausgabe zu bieten hat, darüber habe ich vor der Sendung mit der Leiterin gesprochen, mit der niederländischen Filmproduzentin und Kuratorin Helene Gieritzen. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, sprechen wir erstmal über die große Weltpolitik, über Russland und die Ukraine. Es ist ja so, dass besonders Dokumentarfilme aus der Ukraine seit dem großflächigen Krieg in der Ukraine bei vielen Festivals immer wieder laufen. Bilder aus Russland, besonders kritische, haben es schwer, auch wegen der restriktiven Politik Putins. Wie erleben Sie derzeit die Dokumentarfilmszene in Russland?
Die Dokumentarfilmszene in Russland existiert kaum noch. Also die Vernetzung, die früher stattfand, die hat sich teilweise ins Ausland verlagert. Also teilweise gibt es natürlich noch Filmschaffenden, die manchmal aus Prinzip, manchmal aus persönlichen Gründen noch in Russland geblieben sind. Aber kritisch, sozialkritisch Filme zu drehen, gerade in Russland, oder sich auch mit LGBTQ-Themen auseinanderzusetzen zum Beispiel, ist momentan gefährlich und mit hohen Risiken verbunden. Und deshalb von Szene würde ich kaum noch sprechen. Also es gibt viele Dokumentarfilmemacherinnen, die zum Beispiel mittlerweile in Berlin leben, die in Paris leben, also wirklich im Exil überall auf der Welt sind. Das macht es natürlich unfassbar schwer, weiter an Filme zu arbeiten, vor allem wenn man vor allem mit der russischen Thematik verbunden ist. Und viele stecken, ist mein Eindruck, auch echt in einer tiefen Schaffenskrise.
Sie zeigen einen Dokumentarfilm aus Russland, über Russland, muss man vielleicht sagen. 9.5.2022 ist der Titel. Da geht es um den 9. Mai, das Ende des Zweiten Weltkrieges. Da erinnert Russland an den großen, wie es heißt, im russischen Vaterländischen Krieg. Aber im Jahr 2022, ja im Jahr dieses Angriffskrieges auf die Ukraine, was zeigt der Film?
Der Film wurde in Russland gedreht im Jahr 2022, in den ersten Monaten nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ist aber natürlich ohne russisches Geld entstanden und die Filmemacherin hat auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Also sie ist amerikanische Staatsbürgerin und lebt auch schon lange nicht mehr in Russland. Es ist eine Produktion, die von Sergei Lusnitsa und Maria Tschustova produziert wurde. Und was wir sehen, sind eigentlich Bilder aus der Stadt, aus dem Alltag. Also St. Petersburg war immer schon eine sehr militarisierte Stadt, weil es gibt auch viele Ausbildungsinstitutionen für verschiedene Armeeabteilungen. Also Sie sehen da auch schon ganz junge Kadetten, also 12-Jährige in Uniform. Und jetzt natürlich in dem jetzigen Kontext kriegt das eine ganz andere prägnante Bedeutung und das macht dieser Film sehr gut. Es fängt relativ langsam an und dann beschleunigen die Ereignisse sich immer, bis wir dann tatsächlich am Tag des Sieges sind. Diese Paraden, die gab es auch schon immer, aber jetzt hört man da wirklich, man sieht halt Kinder, die schreien, der Donbass gehört Russland, die Krim ist russisch. Das hat so eine gewisse Gewalt und Drohung, die den Film eigentlich ein Stück weit auch unerträglich machen. Also ich fand es wirklich schwer, den zu gucken bis zum Ende. Wir haben auch lange mit uns gerungen, ob wir denen einen Platz im Wettbewerb anbieten oder nicht, weil bei uns momentan die Ukraine einfach absolute Priorität hat. Trotzdem fanden wir den Film wichtig, damit man auch mal schaut, wie viele normale Bürgerinnen und Bürger, weil es heißt ja auch in Deutschland immer, ja, es ist Putins Krieg. Man kann da nicht die gesamte Bevölkerung in einen Topf werfen. Dieser Film zeigt leider ein bisschen ein anderes Bild.
Sie sagten, der Fokus liegt auf der Ukraine. Hier war es ja so, dass gerade zu Beginn des groß angelegten Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine es auf ukrainischer Seite das Bestreben gab, Kriegsverbrechen in Bildern festzuhalten. Ist es immer noch der Fall? Ein Film, den Sie zeigen, Tschernobyl 22, deutet so ein bisschen darauf hin.
Ich denke, das ist momentan eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, klingt jetzt ein bisschen heftig vielleicht. Aber das haben wir auch zum Beispiel im Jugoslawienkrieg gesehen, welche Rolle Dokumentarfilmemacher da spielen können. Nämlich dadurch, dass man Aufnahmen macht von Kriegsverbrechen, dass man das dokumentiert und dann nach dem Krieg das aufarbeitet und hoffentlich auch die Konsequenzen daraus zieht. Also das ist nach wie vor wichtig, aber ich kann natürlich nicht mein gesamtes Festival mit solchen Filmen füllen. Das erträgt niemand, da kommt niemand ins Kino. Aber trotzdem, dieser Film von Alexej Radinsky, der auch, wie ich finde, ein wichtiger Intellektueller ist, ist relativ jung, aber der schreibt sehr, sehr gut, der analysiert sehr gut. Er hat auch eine interessante Bildsprache gefunden für dieses Thema, wie ich finde. Also in dem Film geht es darum, dass die russischen Truppen das Gebiet um Tschernobyl herum besetzen, ohne jegliche Rücksichtnahme auf Konsequenzen. Das ist natürlich der absolute Horror, dass jetzt diese Kernkraftwerke beschossen werden oder dass da die Soldaten in der Nähe von Kernkraftwerken unterwegs sind und auch in Tschernobyl. Also die Umweltkatastrophe, die dieser Krieg verursacht, das ist ja auch ein Verbrechen, ein Kriegsverbrechen.
Nun hat der Krieg in der Ukraine ja auch durchaus Auswirkungen auf andere Länder, auch auf die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. In einem, wie ich finde, spannenden Programm setzen Sie sich auch damit auseinander, ist die Fortsetzung aus dem vergangenen Jahr Decolonizing the Post-Soviet Screen. Wie setzen sich die Filme im Programm denn in diesem Jahr mit diesem Thema auseinander? Also auch mit Fragen der politischen Unabhängigkeit vielleicht und der eigenen Identität.
Das sind zum Teil Dokumentar- und Spielfilme, die sich vielleicht gar nicht so direkt mit den Themen auseinandersetzen, mit einigen Ausnahmen. Also es gibt da einen Film, der heißt wortwörtlich Independence Day, also Unabhängigkeitstag in Kasachstan. Aber es gibt auch einen Film wie zum Beispiel Mirtemir is Alright. Der spielt in Nukus, also in Karakalpakstan. Das ist eine Region in Usbekistan, die eigentlich nach Unabhängigkeit strebt, auch eine eigene Kultur hat. Aber der Film konzentriert sich vor allem auf den Überlebenskampf des Protagonisten. Ich nenne ihn den James Dean von Nukus, weil das ist so eine positive Figur. Er hat so eine tolle Ausstrahlung. Der lebt mit seiner Großmutter zusammen. Und der Alltag ist mega hart, aber sie finden immer wieder Humor, immer wieder schöne, spannende Momente. Und so ein Film ist dann auch Teil des Programms. Oder auch ein Animationsfilm über den Baikalsee in Sibirien, in der Nähe von Irkutsk. Dieser Baikalsee ist wichtig für verschiedene indigene Völker. Zum Beispiel für die Burjaten ist es ein heiliger Ort. Auch für das Volk der Sacha ist es ein heiliger Ort. Und dieser Film ist auch auf Burjatisch, in der burjatischen Sprache gedreht. Also wir konzentrieren uns immer mehr auch auf Filme von verschiedenen indigenen Gruppen in ihren eigenen Sprachen gedreht aus diesem post-sowjetischen Raum, wo Grenzen von verschiedenen Staaten, vor allem auch in Zentralasien, manchmal sehr willkürlich sind und verschiedene Bevölkerungsgruppen auch auf unterschiedlichen Seiten der Grenze leben. Und das ist etwas, glaube ich, was in Deutschland nicht so bekannt ist. Und von daher finde ich das sehr spannend zu gucken, gibt es Filmschaffenden von dort, die sich wirklich auch damit auseinandersetzen und aktiv auf ihre eigene Identität und Kultur eingehen.
Einem Staat widmen Sie drei Filme, nämlich Georgien. Sie eröffnen mit einem queeren Roadmovie aus Georgien und der Türkei, Crossing. Dann gibt es noch Der Heilige Bruder, gibt es eine satirische Auseinandersetzung mit dem Heiligenkult, so ist zu lesen. Ich finde interessant, es kommen ja auch immer wieder georgische Filme durchaus in Deutschland ins Kino. Im Augenblick ist es Amsel im Brombeerstrauch. Wir werden hier in der Sendung darüber auch noch sprechen. Deswegen würde mich interessieren, aus der Sicht der Expertin, warum wirkt gerade die georgische Filmszene so aktiv?
Georgien hat eine sehr reiche Filmkultur und auch eine reiche Filmgeschichte. Also die ersten Filme, die dort entstanden sind, das war noch vor der Sowjetunion. Und Kunst und Kultur sind da auch, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber die sind wirklich Teil des Alltags und es gibt so einen gewissen Nationalstolz, wovon Kultur auch wirklich Teil ausmacht und die Filmkultur auch. Also wir hatten vor 2 Jahren zum Beispiel eine Hommage an Lana Gogobiridze, die bekannte Filmemacherin. Das ist eine Frau, die, da gibt es in ihrer Familie einfach 3 Generationen von Filmemacherinnen, die im Kino tätig sind bis heute. Und deshalb, es gibt einfach eine sehr lebendige Szene, die gerade durch die politischen Ereignisse ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Es sind sehr ungewisse Zeiten gerade in Georgien, aber es entstehen trotzdem fantastische Filme, sowohl im Dokumentar- als auch im Spielfilmbereich. Das sind Filme, die schöne Bilder finden, auch die Landschaften Georgiens benutzen, Plus es gibt natürlich Geschichten zuhauf. Also der Dokumentarfilm, den wir im Wettbewerb zeigen, Smiling Georgia, über die Wahlkampagne von Saakashvili, wo Menschen neue Zähne versprochen wurde und dann verliert er die Wahl und alle stehen da ohne Zähne. Die Kampagne hieß auch noch Smiling Georgia. Naja, das an sich ist schon filmreif.
Die 24. Ausgabe von Go East, dem Festival des mittel- und osteuropäischen Films, beginnt am kommenden Mittwoch und geht dann bis zum 30. April. Ich habe mit der Leiterin gesprochen, mit Helene Geritzen.